Tränen bei Hunden, ist das immer ein Zeichen von Stress oder kann das auch einfach mal sein, dass das Tier ist einfach wirklich müde?
Hundemüde, gell?
Hundemüde,
Hunde
eben.
sollten ja viel schlafen, das ist ja ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und da können wir auch, ne, ist immer ganz wichtig, natürlich auf die gesamte Situation zu gucken. Wenn dein Hund gerade vom Körbchen aufsteht und sich dann streckt und gähnt, ist ganz klar, er gähnt, weil er einfach, ne, aus dem herkömmlichen Impuls der Müdigkeit oder auch der Sauerstoffzufuhr im Allgemeinen gähnt. Aber wenn wir jetzt sehen, der Hund fährt Auto und fühlt sich da sichtlich unwohl mit dem ganzen Geruckel oder in der U-Bahn, im Bus, oder auch einfach, weil viele Hunde da sind oder viele Menschen oder weil wir jetzt wirklich gerade ganz doll geknuddelt haben, und dann gehen wir wieder und der Hund gähnt, nachdem er weg ist, so auf die Art, puah,
Endlich.
das war jetzt aber viel, dann wissen wir, das war jetzt wohl keine Müdigkeit.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, oh, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist was, Dog? Zusammen mit unserer Expertin Melanie Lippisch mache ich mich auch heute wieder auf die Suche nach Strategien für eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und für so eine Beziehung sind ja Vertrauen, Verständnis, Liebe natürlich ganz wichtige Bausteine. Doch am Ende kommt es vor allem auf eins an, auf Kommunikation. Und genau da liegt ja oft das größte Problem. Hunde senden nämlich ständig Signale aus über ihre Körperhaltung, ihre Mimik, über ihr Verhalten allgemein. Aber wir Menschen übersehen sie oft oder interpretieren sie vielleicht einfach völlig falsch. Wie toll wäre es daher, wenn wir unsere Hunde wirklich verstehen könnten, wenn wir wirklich genau verstehen könnten, was sie uns sagen wollen und wenn wir direkt mit ihnen sprechen und auch ihre Botschaften eben komplett richtig empfangen könnten, so wie sie sie meinen, aber ihnen auch selber besser sagen könnten, was wir eigentlich von ihnen wollen. Klingt fast ein bisschen magisch, oder? Ja, aber für meine heutige Gesprächspartnerin ist es Alltag, ihr magischer Alltag. Anna Schuchter ist Hundedolmetscherin und Tierkommunikatorin und sie kann mit Hunden kommunizieren und sie zeigt uns Menschen, wie das geht. Sie hilft uns dabei, unsere Vierbeiner besser verstehen zu können. Nicht über Kommandos oder klassische Erziehung, sondern auf einer tieferen, feinfühligen und eben richtigen hundischen kommunikativen Ebene, auf Hundeart, wenn man so will. Und wie genau das funktioniert, welche Geheimnisse unsere Hunde uns in dieser Kommunikation verraten können. Und warum das unser Miteinander völlig verändern kann, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Und wie immer hört natürlich Melanie Lippisch, unsere Expertin, ganz genau zu und meldet sich während unseres Gesprächs dann mit erklärenden und weiterführenden Tipps und Tricks zu Wort. Hallo Anna.
Hey Malte.
Herzlich willkommen. Du bist hauptberufliche Hundedolmetscherin und Tierkommunikatorin. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du mit Tieren bzw. vor allem mit Hunden sprechen kannst?
Boah, mit 5 Jahren. Also es kommt drauf an, welche Sprache, ne? Aber so eine intuitive Form von Kommunikation, die habe ich tatsächlich, seit ich mich erinnern kann. Und das ist mit circa 5 Jahren gewesen. Ja, genau.
Hast du einen Grund dafür, dass du diesen Draht zu Tieren so früh schon hattest? Gibt es da ein auslösendes Moment oder irgendeine, ja, weiß ich nicht, irgendwas, was dahinter steckt, dass du eben mit Tieren besonders gut sprechen konntest oder dich verständigen konntest?
Also einen auslösenden Moment, in dem Sinn habe ich nicht im Kopf, aber meine Eltern haben gesagt, ich habe schon als wirklich ganz kleines Kind, ich glaube, ich bin gerade im Lauflernalter gewesen oder noch gekrabbelt, habe ich dann... Die Geschichte ist so süß, habe ich dann zum Beispiel eine tote Maus im Wald entdeckt. Und dann habe ich die mitgenommen und habe die meinen Eltern gezeigt und gesagt, das Müsli, ne, das Mäuschen in Österreich ist das Müsli, das schläft. Und ich muss mich darum kümmern und habe dann ein Bettchen hergerichtet und mit dieser toten Maus. Also wie soll ich sagen, ich habe immer schon einfach, Tiere waren für mich das Einzigste, das Größte überhaupt. Und das hat sich wohl schon so früh gezeigt. Und sich, ja, ist dann eben so weit gegangen, dass ich mit 5 sagen konnte, ich habe einfach vieles gespürt, so intuitiv einfach Impulse, Bilder von ihnen empfangen. Das war für mich ganz normal. Ja. Also ich habe dann erst später kapiert, dass das meine Klassenkameraden nicht so sehen wie ich oder meine Eltern. Aber das war für mich die Normalität.
Hallo Anna, hallo Malte, hallo du da draußen, Melanie Lippisch hier. Also ich persönlich kann das mit Annas inniger Verbindung zu Tieren sehr gut verstehen. Und ich hatte gerade Flashbacks in meine Kindheit. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen und damals als kleiner Knirps immer mit meinem Fahrrad samt Fahrradkorb durch die Gegend gefahren. Und da habe ich tote Vögel eingesammelt. Also ich habe schon verstanden, dass die tot sind, aber ich dachte, oh, die können doch nicht einfach so lieblos da liegen bleiben. Und dann habe ich immer bei uns im Wald aus Stöckern kleine Holzkreuze gebastelt und die Vögel dann bei uns im Wald beerdigt. Und Frösche und Regenwürmer, die wurden von mir auch regelmäßig lebendig von der Straße gerettet, damit sie nicht überfahren werden. Also Tiere waren für mich auch schon immer was ganz, ganz Wertvolles.
Genau.
Du schreibst auf deiner Homepage, von Hunden großgezogen. Du bezeichnest dich selbst als Wolfskind. Was steckt dahinter?
Genau, das ist ein bisschen das. Ich hatte viele Haustiere unterschiedlicher Art, mitunter auch Hunden. Beziehungsweise habe ich immer die Hunde meiner Verwandten aufgesucht oder vom Nachbar. Also habe sozusagen einfach immer Kontakt hergestellt. Und großgezogen deswegen, weil es war mir ehrlich gesagt lieber in Gesellschaft der Tiere zu sein, als in der mit anderen Menschen. Obwohl ich jetzt kein Problem mit meinen Freunden hatte und so. Ne? Ich war beliebt, aber richtig wohl gefühlt habe ich mich immer, wenn ich mit Tieren zusammen war.
Was haben die Tiere dir gegeben? Was haben die dir vermittelt, dass du gesagt hast, das ist für mich ein Ort der Geborgenheit?
Wahrscheinlich war es so ein ruhiges, gemeinsames Miteinander, so in Annahme und so eine tiefe Vertrautheit. Weil ich habe mich gerne zurückgezogen und irgendetwas vertieft. Und das haben mir die Tiere schon direkt bereitgestellt. Und da musste ich nicht irgendwo was, ich habe lieben gerne Postkarten von Pferden und so, ne, sortiert und für mich Geschichten geschrieben. Und mit den Tieren war es ein Miteinander, das dieselbe Tiefe auch hatte und so. Ne, irgendwie allein und doch nicht. Und das, glaube ich, war schön. Ja.
Und speziell Hunde dann eine besondere Rolle bei dir immer gespielt?
Speziell im Kindesalter noch nicht, aber an die Hunde herangekommen bin ich eigentlich über meine Kunden. Weil, kurzer Ausschweifer, ich habe im ersten Wege klassische Musik studiert. Ich bin tatsächlich klassische Schlagwerkerin, habe dann auch in Orchestern gespielt. Immer noch sehr gerne an der Trommel, nach wie vor. Aber ich habe dann schon parallel zum Masterstudium mit einer Tierkinesiologie-Ausbildung in der Schweiz begonnen. Und habe dann gemerkt, oh wow, da kommen so viele Leute, die haben nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern ich wurde immer wieder gefragt, hey, mein Hund, der zieht ständig an der Leine, ne, Hundebegegnung, so ein Stress. Und da fühlte ich mich dann auch irgendwie gezwungen, da mich weiterzubilden, weil ich unbedingt helfen wollte. Und so richtig in den Pudding kam ich dann, als mein erster Hund Hugo, oder mein erster eigener Hund, ne, so aus dem Elternhaus ausgezogen, als dann Hugo zu mir kam, aus dem Tierschutz, aus Mallorca. Und mich dann halt auch eben auf die Probe stellte und mich im Prinzip auf den Weg geführt hat, auf dem ich heute bin und arbeite.
Den du dann erstmal verstehen lernen musstest. Jetzt hast du mir eben gesagt, du hast jetzt mittlerweile 3 Hunde. Ist das dann durch das Verständnis für den ersten gekommen, dass du gesagt hast, hat er dir erzählt, er braucht Gesellschaft? Blöd gefragt.
Das hat mitgespielt, ja, das ist cool. Genau so ist es. Das ist auch eine Story. Hugo war einfach unser Herzenshund von meinem Mann und ich. Mein Mann war erst ein bisschen skeptisch und hat keine Erfahrung mit Hunden gehabt. Und als Hugo dann da war, war klar, hey, ein Leben mit Hund, wir wollen es nie mehr anders haben. Ja. Und dann war natürlich schnell der Gedanke da, ach, Hugo könnte doch einen Hundebruder vertragen sozusagen. Und habe dann natürlich tierkommunikatorisch das Okay von ihm geholt oder einfach mal, ne, was hält er davon? Er war ganz ehrlicherweise nicht so ganz doll erfreut, weil er sich schon so als dieser Prinz so gefühlt hat. Aber ich dachte mir, hey, ich war im Begriff, in den Hundeberuf zu gehen. Ich möchte noch mehr Erfahrung, ich möchte noch mehr eigene Hunde haben. Ja, und dann wurde ich schwanger und da musste ich mich entscheiden, so zuerst das Kind oder so schnell wie möglich einen Welpen zu holen. Ich habe mir immer einen Whippet gewünscht, einen Windhund. Und dann ist das eine aufs andere gekommen, wie man in Österreich so schön sagt. Ne? Dann war der zweite Hund, der Taro da, ein Whippet aus Deutschland, aus einer Zucht. Ja, und Calimero, der hinter mir hier ist in der Kamera, ne, der ist 9 Monate. Der jüngste Zuwachs hier. Genau. 2 oder 3 Hunde spielt keine Rolle mehr, ne? So auf die Art.
Der dritte läuft so mit, oder?
Genau.
Ja, bei uns wird der Hund auch meist als drittes Kind bezeichnet, so sie kam, als die beiden Kinder, ich will sagen, aus dem Gröbsten raus waren, stimmt nicht. Die waren eigentlich gerade mittendrin. Die waren 6 und gerade 3 oder kurz davor, 3 zu werden. Und dann kam der Hund eben auch noch dazu. Ja, das dritte Kind hat Fell und weil du vorhin sagtest, du hast dir das Okay des Hundes geholt. Ich glaube, unser Hund wäre nicht so begeistert darüber, jetzt noch jemanden aufnehmen zu müssen. Die Kinder akzeptiert sie, aber ansonsten möchte sie, glaube ich, schon Einzelhund bleiben. Wie hast du den Hund gefragt?
Auf dieser Ebene, wo wir Tierkommunikatoren einfach arbeiten, na, das sind subtile Kanäle. Ich glaube, das erklärt sich so jeder ein bisschen ganz individuell. Aber zumindest ist es eine Art von meditativen Zustand, ein Fokus auf das, dass ich aufmache und eben Dinge empfange, die ja jetzt nicht so greifbar sind, na, je nachdem, wie viel man da glaubt oder selbst auch spürt. Ich habe so viele Kunden, die da auch sehr feinfühlig sind und sehr viel spüren. Und ja, das habe ich natürlich trainiert und gelernt. Und dann ist es für mich ein leichtes, mit dem Hugo auch ein Gespräch zu führen. Wenn auch mit den eigenen Tieren das immer so ein bisschen challenging ist, da den eigenen Verstand und das Vorwissen und so auszuschalten. Aber naja, da lernt man natürlich auch.
Das auf jeden Fall. Und die eigenen Emotionen dann vielleicht auch, weil neigst du auch dazu, trotz deiner Erfahrung und deines Wissens jetzt um Tierkommunikation, den Hund manchmal trotzdem noch zu vermenschlichen, obwohl du weißt, naja, Mensch und Hund, das ist schon ein Unterschied. Weiß ich ja auch, aber man merkt es in der Praxis nicht.
Das merkt man tatsächlich, aber mittlerweile kann ich sagen, das ist eines von den wichtigsten Dingen, was ich ja tatsächlich mit meinen Kunden bespreche. Ich bezeichne mich in erster Linie als Hundedolmetscherin mittlerweile, weil wir tatsächlich sehr viel am Hund und seiner Denkweise, seiner Wahrnehmung, vor allem, wie sieht er das Leben an der Seite von uns Menschen in seiner Wahrnehmung, wie kann er das verstehen, mit einer fremden Spezies so eng zusammenzuleben? Und da ist tatsächlich so, dass ich es relativ losgelöst sehe und mich dann natürlich liebevoll schon ertappe. Aber wir kreieren da natürlich auch einen Umgang, der Vermenschlichung zu einem gewissen Grad zumindest zulässt, beziehungsweise können wir es so verändern, dass wir uns als Mensch noch wohlfühlen, weil wir wollen auf unsere Art und Weise Liebe geben, aber gleichzeitig eben soll es der Hund auch nicht missverstehen. Also die Brücke gilt es tatsächlich zu schlagen.
Also das ist ein großes Problem sicherlich auch in der Kommunikation vieler Menschen mit ihren Hunden. Jetzt hast du dir, und das passt hervorragend zu unserem Podcast, zur Aufgabe gemacht, eben gestressten HundebesitzerInnen zu helfen, ein entspanntes Leben in tiefer Verbundenheit mit ihren Vierbeinern zu führen. Das habe ich jetzt mal von deiner Homepage zitiert. Tierkommunikation als Mittel dazu. Jetzt ist Kommunikation ja etwas, was auf ganz vielen Ebenen abläuft. Welche Ebene ist denn im Zusammenleben mit Hunden die wichtigste aus deiner Sicht? Oder kann man das gar nicht so trennen?
Eigentlich sind es mehrere Ebenen, die doch sich die Hand gegenseitig geben und davon lebendig bleiben und auch Missverständnisse vermeiden, indem sie wirklich alle irgendwo zumindest im Blick gehalten werden. Aber woran ich so im ersten Schritt tatsächlich arbeite, ist schon die körpersprachliche Ebene. Weil ich sage gerne an sich, ich kann, na, wenn ich keine Ahnung von dem WLAN-Router habe, wie der funktioniert, auf welchen Knopf ich drücken muss, wo ich einstecken muss, dann kann der nachher auch keine Daten raussenden. Also zuerst mal arbeiten wir tatsächlich an der Hardware und dann kommen wir automatisch zu den nächsten Schritten und nächsten Ebenen. Aber da spielt natürlich Hundesprache, deshalb auch Hundedolmetscherin eine große Rolle. Und das ist eine interaktive Geschichte, das heißt, wie wirkt die menschliche Sprache auf den Hund, wie können wir sie optimieren, also da auch ganz konkrete Übersetzungsgesten, sodass wir dem Hund etwas zeigen können, wo er nicht erst eintrainiert bekommen muss. Und gleichzeitig ist es wichtig, natürlich die Körpersprache des Hundes zu verstehen.
Ja. Körpersprache beim Hund, du hast auf deiner Homepage auch geschrieben, dein erster Hund, ein Tierschutzhund mit zerstörerischem Angstverhalten. Da ist ja dann auch das Thema Körpersprache, gerade wenn ihr euch als angehende Hundebesitzerin ihm genähert habt, auch ganz wichtig. Und da wird dir sicherlich deine Erfahrung dann eben aus frühester Kindheit, der Umgang mit den Tieren, dieses Wolfskind-Image, was du dir selbst gegeben hast, sage ich jetzt einfach mal so, sehr geholfen haben, auf ihn zuzugehen.
Auf jeden Fall. Das im Prinzip war es so, ich hatte diesen Bonus, dass alles, was ich gemacht, getestet, ausprobiert habe, sei es mit Hugo, meinen Kunden, dass ich da immer so ein kurzes Check-up holen konnte über die Tierkommunikation. Ja. Aber klar, tatsächlich wusste ich, Tierkommunikation allein genügt nicht. Ich muss körpersprachlich auch korrekt, sage ich jetzt mal, oder optimal aus der Sicht des Hundes interagieren können. Und das war bei Hugo auch ganz klar, dass das auch viel entspannt hat, vieles. Ja. Das aber noch viele andere Ebenen, weil du auch gesagt hast, ne, gestresste Hundebesitzerinnen, aber im Grunde genommen ist ja eigentlich im ersten Schritt der Hund gestresst und deshalb wir. Stimmt. Und da durfte ich auch ein Grundverständnis oder eine Logik für wie tickt das Wesen Hund im Leben des Menschen da ein Grundverständnis entwickeln, hey, was lässt denn diesen Hund, den Hund überhaupt in diesen Stress kommen? Ne? Was machen wir liebevoll und unbewusst meistens falsch, damit wir, dass wir so viel gestresste Hunde haben, ne? So viele Hundeprobleme, eigentlich mehr denn je.
Na, das was sind denn da so Hauptprobleme, die du da rauskristallisiert hast?
Die Hauptprobleme, ganz typisch ist das Thema Leine. Ne? Thema Leinenzug, dass der Hund einfach mit dieser Schnur nicht umzugehen weiß. Okay. Aber das ist ja eigentlich nur das Frontend des Ganzen. Im Grunde genommen ist der Hund einfach draußen mega aufgeregt und angespannt. Ja. Und deshalb, wer Leinenprobleme hat, hat meistens auch Hundebegegnungsprobleme. Okay. Oder dass der Rückruf nicht klappt oder der Hund gar nicht von der Leine gelassen werden kann. Und meistens im Gespräch mit dem Menschen erfahre ich dann, ja, alleine bleiben kann er auch nicht und bei Besuch macht er auch Radau und so weiter. Yes. Also eigentlich zieht sich dieser Grundstresspegel dann auch durch viel verschiedene Alltagssituationen. Yes. Genau.
Das kann ich bestätigen, dass zum Beispiel die straffe Leine, dass der Hund nicht auf den Rückruf reagiert, den Besuch anspringt, er nicht alleine bleiben kann und so weiter, immer nur Symptome sind. Die Ursache ist häufig, dass die erzieherische Basis noch sehr ausbaufähig ist und das Verständnis, warum der Hund etwas tut, häufig nicht vorhanden. Und genau da solltest du als Mensch, der seinen Hund besser verstehen will, erstmal die Lupe ansetzen. Bei dir selbst, indem du deine Fähigkeiten verbesserst, deinen Hund und das, was er dir durch sein Verhalten sagen will, richtig zu interpretieren. Und dabei helfen dir Menschen wie Anna oder auch mein YouTube-Kanal Better Dogs, auf dem viele lehrreiche, kostenlose Videos rund um eine harmonische Beziehung zu deinem Hund auf dich warten.
Ja.
Ja, Leine auch bei uns durchaus eine Baustelle, nicht im normalen Bereich, also eigentlich läuft sie gut an der Leine, aber sobald an einer kurzen Leine ihr ein nicht genehmer Hund entgegenkommt, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Hunde, Hunde, die sie gut findet, Hunde, die sie völlig belanglos findet, für die sie sich gar nicht interessiert und es gibt Hunde, die triggern sie schon auf lange Sicht. Aber, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, weil das Wetter einigermaßen es zulässt und es nicht zu matschig ist, wieder auf die Schleppleine umgestiegen bin. An der Schleppleine geht das Ganze viel entspannter. Ich nehme zwar, versuche zwar einen Abstand zwischen dem auslösenden Hund und meinem Hund zu kriegen und dann eben 3, 4, 5 Meter dann auch manchmal eben Distanz einfach herzustellen, aber selbst auf der Distanz an der lockeren Schleppleine viel entspannter. Ticker schnüffelt, guckt ganz woanders hin, kümmert sich überhaupt nicht um diesen Hund. An der kurzen Leine, auch wenn wir Abstand halten, immer dieses nochmal gucken, wo ist der und vielleicht dann auch mal kurz anbellen. Aber ganz großer Unterschied.
Ganz großer Unterschied. Kannst du dir den erklären?
Naja, wahrscheinlich, weil sie einfach diese Fluchtdistanz zum einen hat, weil sie sich auch selber beschäftigen kann durch eben das Schnüffeln, was ja Stress abbauen kann. Und weil sie auch die Möglichkeit hat, nicht von mir durchgeschleift zu werden, sondern selber entscheiden kann, möchte ich Kontakt aufnehmen oder gehe ich vielleicht lieber doch weg, weil der mir einfach doch zu spooky ist, der da kommt.
Ja, ja, das spielt sicherlich mit rein. Aber das sind genau die Dinge, wo ich immer sehr genau hingucke. Das ist auch ganz unterschiedlich. Die einen Hunde fühlen sich tatsächlich, wenn sie kurz genommen werden, wohler. Einfach, weil diese Begrenzung über die Leine und die Nähe zum Menschen ihnen Sicherheit gibt. Aber so, ne, von dem, was du von Ticker, deinem Hund, erzählt hast, glaube ich, dass die Dog ihren entsprechenden Charakter hat, vielleicht sogar autonome Züge hat.
Ja, teilweise, ja.
Und ne, du hast ja gesagt, sie guckt gut auf euer Rudel. Das heißt, sie fühlt eine große Verantwortung für die Gruppe, was ja auch so die Einschätzung für einen eher autonomen Hund in der Tendenz auch spricht. Und deswegen ist es für sie wichtig, ihren Freiraum oft zu bekommen, weil sie das Bedürfnis hat, zu kommunizieren mit dem anderen Hund. Und an der kurzen Leine fühlen sich solche Hunde meistens ein bisschen begrenzt. So wie wir damals in Covid-Zeiten durch Maske auch das Gefühl hatten, wir können gar nicht kommunizieren. Das ist der Vergleich, den ich dann oft anstelle für Hunde, die sich an der kurzen Leine dann tatsächlich nicht wohlfühlen. Und über dieses Schnüffeln, ich habe jetzt kein Video von dir, Malte, aber wahrscheinlich wird es eine Form von Beschwichtigung in Form des Calming-Signals Schnüffeln sein, dass sie da auch direkt dem Hund zeigt, hey, ich habe Bewegungsspielraum, ich habe Einschätzung machen dürfen und ich will hier einen friedlichen Kontext erstellen. Und deshalb schnüffle ich mal und entschärfe die Situation so. Und das kann ein guter Grund sein. Ja,
da ist definitiv was dran. So wirkt auch ihre ganze Art, sich dann zu bewegen einfach, dass dieses Nicht-Einschüchtern das Deeskalieren dann bei ihr schon dann da ist. Und das merkt man auch in vielen Situationen, zum Beispiel in der Hundeschule. Da gibt es auch so den einen oder anderen Hund, wo sie dann eher lieber auf Abstand geht, wo dann immer mal so eine kleine, kurze Rangelei ist, wo das dann aber auch dann relativ schnell wieder gut ist. Und wenn sie dann gemerkt hat, okay, dann ist es zumindest bis zum Ende der Stunde dann auch entspannt. Bei der nächsten Stunde geht es dann erstmal wieder los. Aber gut, sie kommt da ganz gut durch. Aber es gibt eben auch genügend Hunde, wo die Kommunikation zwischen den Hunden auch so hervorragend klappt, wo auch ein wirklich schönes wechselseitiges Spiel einfach da ist, wo ja einfach eine sehr entspannte, harmonische Kommunikation zwischen den Hunden einfach möglich ist.
Genau, ja. Ja, das ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Viele Tierschutzhunde haben sich so ihre Strategien, wie sie kommunizieren, irgendwie zurechtgelegt, auch auf natürlich von welchen Bedingungen heraus haben die überhaupt die Welt kennengelernt. Ne? Ja. Und da gibt es Tierschutzhunde, die hervorragend kommunizieren, einfach weil es für sie überlebenswichtig war. Und dann gibt es wiederum andere, die halt leider keine Möglichkeiten hatten, sich selbst in ihrer eigenen hündischen Kommunikation weiterzubilden, weil sie halt früh von der Mutter getrennt worden sind oder halt ja in miserabelster Haltung gehalten wurden.
Ja.
Genau, das ist immer sehr spannend zu beobachten.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hundekommunikation ist das eine. Tierkommunikation insgesamt. Unterscheidet sich das da zwischen den Tieren wirklich sehr? Also wenn man zum Beispiel kommuniziert man mit einer Katze und mit dem Pferd anders als mit dem Hund, oder gibt es da so Grundstrategien, die man durchaus durchziehen kann und übertragen kann?
Also in der Tierkommunikation an sich nicht, weil da sprechen wir ja quasi mit dem höheren Selbst des Tieres, mit seiner Seele. Da geht es nur darum, dass wir eine gute intuitive Verbindung herstellen können. Bei der körpersprachlichen Kommunikation natürlich, weil wir haben ja unterschiedliche Arten. Aber ich fand es total spannend, auch mit Pferden zu arbeiten und dann auch festzustellen, dass wir sehr viel Parallelen haben zwischen, wie wir Menschen mit Pferden kommunizieren können und auch mit Hunden. Weil ich habe fälschlicherweise angenommen, dass der Hund als Raubtier da anders funktioniert als das Pferd als Fluchttier. Ja. Aber das war im Prinzip gar nicht so das Thema, sondern beide Arten sind tatsächlich ja Rudel, Gruppentiere. Ja, die Herde, die Pferdeherde in ihrer Struktur ähnelt sehr stark der Wolfsherde, dem Wolfsrudel, Herde-Rudelgruppe. Genau, und deshalb hatte ich da gemerkt, wow, wir haben viele Parallelen hier. Ja.
Ja. Jetzt muss ich mal fragen, wie hast du das insgesamt, diese Tierkommunikation, dieses Tierdolmetschen denn gelernt? Wie wird man da ausgebildet? Ist da sehr viel Intuition bei? Gibt es da wissenschaftlich, das wird sicherlich auch oft gefragt, wenn du dich erklären musst, was du machst, ist das wissenschaftlich fundiert?
Ja, genau. Also es sind tatsächlich wissenschaftliche Ansätze mit dabei, kombiniert mit intuitiven. Also ich sage mal, ich nehme ja von allem das Beste raus. So war auch mein Weg, wie ich meine Vier-Schritte-Methode kreiert habe. Natürlich meine, ich sage jetzt, Gaben, Talente, die ich mitbekommen habe, und gleichzeitig natürlich viel Weiterbildung. Ich meine, Hundepsychologie an sich kann man sich natürlich fortbilden, aber da sind dann auch das Studium von Tausenden von Videos mit drin in meiner Erfahrung. Und gleichzeitig gibt es schon Ausbildungen, im Speziellen zur Tierkommunikatorin sowieso. Es gibt ja viele reine Tierkommunikatoren. Also von daher, das ist eigentlich ein anderer Beruf. Aber gerade deswegen, weil es halt für mich selbstverständlich ist und sozusagen diesen Bonus bildet, nochmal eine weitere Verständnisebene damit eben zu haben, habe ich es kombiniert und auch im offiziellen Namen so belassen.
Ja,
genau. Also im Prinzip ist es alles, es betrifft alles Kommunikation. Und nicht zuletzt mit uns selbst, weil ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung da natürlich mit einhergeht. Also auch das eine Ebene von, na, was habe ich für Gedanken, für Energie in mir, um das natürlich auch anzugucken.
Und das ist ja dann auch was sich weiterentwickelt mit der Erfahrung, mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Hunden. Und du lernst wahrscheinlich bei jedem dann auch wieder dazu. Hast du mittlerweile Dinge, die du hören kannst, die du vielleicht vor ein paar Jahren oder als du angefangen hattest, dir noch verborgen geblieben wären?
Du meinst körpersprachlich oder auch
sowohl als auch in der Kommunikation, dass du damals vielleicht weniger aus den, von den Hunden erfahren hast, als du jetzt erfahren würdest.
Ja, ich denke, mittlerweile habe ich einfach ein ganzheitlicheres Bild. Ich kann mich mehreren Kanälen gleichzeitig bedienen und natürlich durch die Erfahrung, jahrelang mit Kunden zu arbeiten, habe ich natürlich irgendwo schon alles gesehen, fast alles sehen dürfen. Und man wird natürlich routinierter mit dem Ganzen, ganz, ganz klar. Und ich mit meinen Hunden, das war auch der Grund, warum ich mir einen dritten dazu geholt habe, weil ich unbedingt eine Rudeldynamik aufbauen wollte dadurch. Mhm. Ne? Und da lerne ich natürlich auch unglaublich viel dazu. Also von daher, ja.
Und ich habe ein bisschen was gelernt über die Art, wie du mit Hunden kommunizierst. Natürlich über deine Social-Kanäle, über deinen Instagram-Kanal. Bin ich über ein Video, wurde mir bei den Reels dann irgendwann mal angezeigt, wo du in die Kamera geguckt hast und dir erstmal über die Lippen geleckt hast und herzhaft gegähnt hast. Und da habe ich gedacht, okay, was hat das jetzt mit Hunden zu tun? Hat sich dann näher erschlossen, als ich dann weitere Reels geguckt habe und vor allen Dingen auch genau geguckt habe und auch gehört habe, was du natürlich als Off-Kommentar dann dazu gibst. Sah im ersten Moment komisch aus, weil so hatte ich mit meinem Hund noch nie kommuniziert. Ich texte meinen Hund zu, was wahrscheinlich überhaupt nichts bringt, aber ich rede mit ihr. Ganz genau. Aber, aber du hast eben versucht, in Hundesprache, die Hundesprache zu übersetzen oder das, was du möchtest, in Hundesprache zu übersetzen. Wie oft wirst du von Leuten angesprochen und sagst, was machst du da?
Also tatsächlich, der Lipplick und das Gähnen, ja, das fällt im Bereich der Calming-Signale. Und das Wundervolle daran ist, dass die Hunde die genau so zeigen. Und wir sie wirklich, es gibt ein paar Calming-Signale, die können wir nicht so gut als Menschen machen, aber die meisten schon. Und die können wir eben genauso anwenden und dem Hund direkt zu verstehen geben. Ich sehe dich in deiner Kommunikation und ich antworte dir. Und darüber bilden wir eigentlich schon die erste Vertrauensebene mit dem Hund.
Ja.
Und die Calming-Signale sind da einfach wunderbare Instrumente, um schon einen direkten Draht, sage ich mal, zum Hund aufzubauen. Und das Lippenlecken, das fühlt sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber tatsächlich, das bemerkt niemand. Ja. Ob ich mir schnell jetzt, ich habe jetzt schnell drüber geleckt, der Hund nimmt zwar, aber das machen wir sowieso oft, ne? Es sind ja keine unnatürlichen Bewegungen, die wir da machen. Und wenn man da mal erst sich wiedergefunden hat und auch weiß, dass das bringt mir vieles im Umgang mit dem Hund oder es beginnt sich dann auch tatsächlich natürlich anzufühlen, dann ist es ganz normal, dass wir das machen. Das etabliert sich unter meinen Kunden ganz, ganz easy oder unter meinen Followern, sage ich mal, im besten Falle, die sich da erfreuen und vor allem die Wirkung sehen. Ja.
In welchen Situationen würdest du sagen, sollte man das einsetzen? Wann sollte man sich über die Lippen lecken, den Hund natürlich dabei angucken, damit er weiß, das ist auf ihn jetzt gerichtet und wann solltest du herzhaft gehen?
Genau, es gibt unterschiedlich, aber bleiben wir gerne beim Lippenlecken und beim Gähnen. Das sehe ich tatsächlich im ersten Schritt aus der Sicht des Hundes, wie nimmt er den Menschen an sich in seinem Verhalten wahr. Also das Vorwissen müssen wir haben, um auch die Calming-Signale verstehen zu können und die Freude am Anwenden kreieren. Weil tatsächlich viele unserer Bewegungen, oder du sagst, du textest den Hund zu, das ist für den Hund oftmals ein bisschen irritierend. Jetzt nicht beängstigend, ne? Also wir machen nicht direkt Angst, aber in manchen Dingen können wir schon sagen, sind wir relativ übergriffig mit dem Hund. Ne? Dass wenn wir das Bedürfnis verspüren, zu kuscheln oder eben was zu sagen, und dann übergriffig werden in dem Sinn, dass wir ihn aus dem Kopf touchen oder einfach Nähe erzeugen, ohne ihn gefragt zu haben sozusagen, fühlt sich der Hund irgendwie verarscht. Und über die Calming-Signale können wir sagen, lieber Hund, das fühlt sich für dich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich meine das in einem wirklich liebevollen und friedlichen Kontext und in deinen Instinkten musst du nicht daran zweifeln, ob du dich auf jetzt eine unangenehme Situation gefasst machen musst oder nicht. Also im Prinzip beruhigen wir die Instinkte des Hundes, die eigentlich ständig dieses Radar im On-Modus haben, ist es gefährlich hier um die Ecke oder nicht? Das kommt ja noch von das Leben in der Wildnis, von den Wölfen. Ja. Und das wollen wir entschärfen, weil das ist der Grund, dass viele Hunde überhaupt so eine Grundanspannung entwickeln. Dass die eigentlich immer in diesem Hab-Acht- und On-Modus sind und sich gar nie diese Ruhe erlauben, weil wir ja durch unser Verhalten das aufrechterhalten, unbewusst. Ja. Genau, und da sind Calming-Signale so wunderbar. Und der Lipplick ist dabei das Mittel der Wahl, wenn es um frontale Dinge geht. Ich gehe auf meinen Hund zu, um ihn zu bürsten, um ihn anzuleihen, um das Halsband anzulegen und sieh ihn dabei auch noch an Und mit dem Lipnik, da wird das für den Hund schon viel entspannter und er fängt nicht an, sein Nervensystem aktiver werden zu lassen, sondern lässt sich auf dich ein und bleibt eben dann ruhiger.
Mhm. Kann man da in der Art des Lippenleckens oder in der Art des Gehens, wenn wir bei diesen beiden Beispielen bleiben oder generell in dieser Kommunikation Fehler machen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, zu doll leckt oder zu doll gehend oder zu wenig gehend? Weil es gibt ja auch durchaus Kommunikation unter Menschen, dass zum Beispiel eine Verbeugung in unterschiedlichen Winkelgraden auch unterschiedliche Dinge aussagen kann.
Genau.
Gibt es da solche Zweifelsfälle und solche Missverständnisse, die dadurch dann durch die falsche Anwendung vielleicht dann auch resultieren?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich das auf Social Media rausgebe. Weil ganz ehrlich, Malte, ich habe keinen Bock, irgendwelche pauschalen Dinge rauszupfeffern und zu sagen, mach das so mit dem Hund.
Ja.
Und wenn dann jemand das probiert, würde ich Gefahr laufen, dass der Hund das missversteht und das dann quasi mir zu verschulden ist. Deshalb bin ich da sehr sorgfältig mit den Inhalten, die ich rausgebe. Und das Wunderbare an der natürlichen Kommunikation mit dem Hund ist, dass wir bei vielen Sachen eh nichts falsch machen können, gerade wenn es um friedliche Aspekte geht. Ich würde nie sagen, wie du einen Hund auf eine artgerechte Weise korrigierst, also da begrenzt und ne, das wäre mir jetzt schon, das würde ich nicht verantworten wollen. Aber zu sagen, hey, stell die Situation in einen friedlichen, entspannten Kontext, da können wir nichts falsch machen. Und Hunde lecken sich dabei auch unterschiedlich an den Lippen. Ist ja natürlich rassebedingt, aber ob das jetzt mal ein bisschen langsamer oder schneller geht, das ist in dem Sinn ganz egal. Beim Hund sehen wir nur grundsätzlich, je mehr vom Maul er sich ablenkt, leckt, desto eher ist es, weil er gefressen, geschnüffelt, getrunken hat. Und je frontaler und kürzer das Ganze ist, desto eher ist es das Calming-Signal. Wenn wir jetzt das losgelöst von der Situation betrachten, dann sehen wir das auf die Art und Weise, die Unterschiede.
Dazu fällt mir auch noch etwas ein, das ich im Umgang mit meiner Amy sehr häufig nutze, und zwar das Blinzeln, das auch zu den Calming-Signalen gehört. Also ein starrer Blick ohne Blinzeln wird vom Hund als bedrohlich eingestuft. Ein weicher Blick mit regelmäßigem, deutlichem Blinzeln dagegen wirkt deeskalierend. Und bei uns ist das so, dass Amy mich manchmal, wenn ich im Homeoffice sitze, so richtig durchdringend aus 4-5 Meter Entfernung aus ihrem Körbchen heraus beobachtet. Also ich bekomme das nicht bewusst mit, sondern ich spüre Amys intensiven Blick irgendwann. Und wenn ich sie daraufhin anschaue, dann halte ich ihrem Blick stand, blinzle aber immer mal wieder ganz bewusst und Amy erwidert dieses Blinzeln dann nach kurzer Zeit und wendet ihren Blick dann irgendwann ab und klingt sich wieder aus. Also das fühlt sich auch immer wie ein Gespräch an, das wir da führen. Also als ob Amy zwischendurch mal denkt, ey Melanie, lass uns mal kurz reden und Nähe herstellen auf die Distanz. Und wenn wir das gemacht haben, dann schläft Amy erstmal wieder eine Weile weiter.
Und das Gähnen bei Hunden, ist das immer ein Zeichen von Stress oder kann das auch einfach mal sein, dass das Tier ist einfach wirklich müde? Gibt's das bei Hunden auch?
Hundemüde, gell?
Hundemüde, eben.
Hunde sollten ja viel schlafen, das ist ja ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und da können wir auch, ne, ist immer ganz wichtig, natürlich auf die gesamte Situation zu gucken. Wenn dein Hund gerade vom Körbchen aufsteht und sich dann streckt und gähnt, ist ganz klar, er gähnt, weil er einfach ne, aus dem herkömmlichen Impuls der Müdigkeit oder auch der Sauerstoffzufuhr im Allgemeinen gähnt. Aber wenn wir jetzt sehen, der Hund fährt Auto und fühlt sich da sichtlich unwohl mit dem ganzen Geruckel oder in der U-Bahn, im Bus oder auch einfach, weil viele Hunde da sind oder viele Menschen oder weil wir jetzt wirklich gerade ganz doll geknuddelt haben und dann gehen wir wieder und der Hund gähnt, nachdem wir weg sind, so auf die Art, boah,
endlich.
Das war jetzt aber viel, dann wissen wir, das war jetzt wohl keine Müdigkeit. Genau.
Wie nehmen die Leute das auf? Ich meine, jemand, der zu dir kommt und Hilfe sucht, der wird wahrscheinlich auch empfänglich sein, die Tipps von dir auch anzunehmen. Gibt es auch das Gegenteil, dass welche sagen, Gott, was ist das für ein Hokuspokus? Das ist ja totaler Unsinn, würde ich nie machen. Weil es gibt ja immer noch Generationen von Menschen, die eben mit einer ganz anderen Art der Hundeerziehung einfach auch aufgewachsen sind und auch ganz andere Prinzipien in allem im Grunde versuchen, auf den Hund anzuwenden, wo man wahrscheinlich immer sagen müsste, um Gottes Willen, was macht ihr mit dem armen Tier? Stößt du auf solche Leute auch noch?
Da hast du absolut recht. Natürlich kriege ich immer wieder mal fragwürdige Kommentare bis hin zu aggressiven Kommentare unter meinen Reels oder Beiträge. Aber ich sehe das so wie du, ne? Man kann halt irgendwie auch nicht aus seiner eigenen Prägung direkt aussteigen. Und ja, wenn dann so eine junge Hundedolmetscherin wie ich da anpanzt und sich um die Lippen leckt und so und sagt, so ist es, fühlt man sich da vielleicht ein bisschen getriggert, weil das eigene Weltbild ins Wanken gerät. Ne? Aber das sage ich auch ganz oft in meinen Live-Events. Klar, Hunde früher hatten andere Aufgaben und deshalb hatten wir auch einen anderen Umgang. Und wenn es dann darum ging, den Hund so irgendwie ins Funktionieren zu bringen, weil er dann doch irgendwo mal alltagstauglicher werden musste, hat man sich halt den Methoden bedient, wo man zum Beispiel Zirkustiere konditioniert hat oder natürlich auch so irgendwie die Polizei- und Militärhundeschule. Wobei das sind ja ganz andere Bereiche, wo natürlich die Tiere leisten dürfen, müssen. Ne? Also da kann ja jeder denken drüber, wie er möchte. Aber schlussendlich hatten wir halt keine anderen Mittel. Und dann ist halt das Leckerli als diese kleine Bestechung, dass der Hund vielleicht sich umkrempeln lässt in dem Moment, natürlich das Mittel der Wahl. Wo ich sage, hey, es gibt einen anderen Weg. So ein bisschen, wie sich die Kindererziehung ja auch geändert hat. Ne? Dieses Zugewandte, dieses Artgerechte, feinfühlige, empathische. Das ist im Prinzip das, was ich mache, nur auf den Hund bezogen.
Da ist sehr viel Ähnlichkeit in beiden absolut da. Wenn du so ein Kunden mit dem Hund kommen, du den Hund neu kennenlernst, wie lange brauchst du, um Kontakt zu ihm aufzunehmen? Wie lange oder wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, dass du den Hund verstehst und er dir erste Dinge dann auch von sich erzählt?
Mhm. Im Prinzip ab dem Moment, wo ich den Hund, wo ich ihm begegne, ob offline oder online oder überhaupt nur über subtile Kanäle auf dem Foto. Aber so die üblichen Programme, die ich anbiete, da arbeite ich hauptsächlich online, gehe mit meinen Kunden ganz klare Schritte eben auf all diesen ganzheitlichen, unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation. Da lerne ich die Hunde eigentlich über Videos kennen und kann über das Bild, wie sich der bewegt, ne, was seine Mimik im Gesicht ist, welche Gesamtenergie er ausstrahlt, schon ziemlich gut Analyse und Einschätzung machen. Und der Rest ergibt sich dann im Gespräch mit dem Halter und über den Austausch, wie der Hund wahrgenommen wird im Alltag, was da passiert. Wo sind die Herausforderungen? Wie reagiert der Hund? Im Prinzip geht das ganz schnell so wie mit uns Menschen. Also der erste Eindruck zählt und alles andere, das darüber sprechen wir sozusagen.
Was sind so Hauptprobleme, die Hunde dann auch mit ihren Besitzern haben? Was ist so das Grundproblem oder das, was immer wieder kommt aus deiner Sicht?
Die Grundursache und somit, also die Probleme, die ich schon genannt habe, dass die Hunde einfach viel zu angespannt sind. Ja. Ich meine, es ist an sich kein Wunder. Wir haben auch eine sehr schnelllebige Zeit. Hunde sind an sich sehr gemächliche Tiere, die gerne analysieren und sich einfach Zeit lassen in dem, was sie tun, außer sie müssen ein Beutetier erlegen. Aber ansonsten sind die ja relativ ruhig und faule Hunde sozusagen. Ja. Ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir auch gucken, wie reagiert der Hund einfach auf deinen Alltag so, wie du tickst als Mensch. Aber ich sage mal, dem allem zugrunde liegt eine ganz wichtige Sache und das ist ein Problem, dass der Hund sich im Prinzip familiär gesehen rudeldynamisch nicht wirklich aufgehoben fühlt, weil wir ja viele Sachen nicht sehen, was er kommuniziert und dann noch sehr missverständlich mit ihm kommunizieren, dann noch unser eigener Stress oder unsere Erwartungen, der Druck von außen, ne, alles mit einspielt. Und darüber der Hund gar nicht so diesen richtigen Anschluss zu dir findet, wo er sagen kann, jetzt kann ich entspannt rausgehen. Du regelst das. Ne? Ich kann mich auf meinen Menschen verlassen und darüber werde ich natürlich ruhiger und muss nicht alles kommentieren und bewachen. Ja. Und dann drehen sich die Situationen auch. Ne? Dann ist der Hund bei Begegnungen ganz ein anderer. Leinenzug wird für ihn eigentlich nicht mehr ein Thema sein, weil er sich ja entspannt fortbewegen wird. Die Orientierung ist dann auch eine ganz andere, wenn Besuch kommt. Also eigentlich ist es ganz witzig, es ist immer so schön zu hören von meinen Kunden, dass sie sagen, ich habe noch nie an meinem Hundeproblem gearbeitet, aber plötzlich wird alles ruhiger und besser. Und deshalb sage ich, Achtung vom symptomatischen Vorgehen, ne? So dieses punktuelle, so, wir haben ein Leinenproblem, also arbeiten wir auch an Leinenzug, ne? So buff, bang, schon wieder übergehen wir den Hund, sondern zu gucken, hey, woher kommt das alles? Und eigentlich ist es nur ein Problem von Verständigung.
Wie schnell braucht das in der Regel? Ist wahrscheinlich dann auch natürlich von Kommunikation zwischen Halter und Hund dann abhängig, aber so in der Regel, wie lange brauchst du, um den Leuten dann dass sie eine Besserung dann merken, sowohl in ihrem eigenen Verhalten, weil du ja auch gesagt hast, man muss mit den Menschen dann auch arbeiten und die müssen vielleicht vor allen Dingen was ändern, aber was sind da so Erfahrungswerte bei dir?
Es kommt drauf an, wie du sagst, aber wenn du schon mal beginnst, Calming-Signale anzuwenden, gewisse Gesten einzusetzen, dann kann sich schon sehr schnell was ändern. Also grundsätzlich arbeite ich zwischen 4, 6, 8, 10 Monate mit den Leuten. Manche bleiben über Jahre bei mir in meiner Bubble, weil selbst wenn ich will inspiriert bleiben und ich will mich auch immer wieder erinnert fühlen. Aber ich sag mal, in 2 Monaten kannst du schon sehr viel verändern und in 4 Monaten hast du im Prinzip 80% deiner Hundeprobleme gelöst. Oder gelöst in dem Sinn, dass vieles sehr, sehr viel ruhiger geworden ist. Ja. Weil nicht zuletzt ändert sich natürlich auch unser Blick auf das Hundeverhalten. Der Umgang wird ein anderer und wir fühlen uns nicht mehr so hilflos und frustriert in der Situation.
Hast du dich schon mal in der Hundekommunikation hilflos gefühlt, dass ein Hund dich überhaupt nicht verstanden hat oder du ihn nicht verstanden hast? Ist das irgendwann mal vorgekommen in deiner Vita?
Ja, da wo Hugo kam. Ah, okay. Also abgesehen von der Tierkommunikation. Nee, ich sage jetzt mal, auf diesem Stand, wo ich jetzt bin, ist eigentlich sehr schnell klar, warum vielleicht erstmal ein Unverständnis da ist und dann allermeistens deswegen, weil der Hund einfach kein Sozialverhalten erlernt hat. Dass es dann irgendwo diese Blockade, die es zu lösen gilt oder zu gucken, was ist dem Hund überhaupt zumutbar? Wie weit kann er es nicht hinentwickeln? Genau. Aber es kommt nicht mehr allzu oft vor, Gott sei Dank.
Und dann ist es dann auch wahrscheinlich auch nur eine Frage von Tagen oder Einheiten, Lektionen wahrscheinlich, bis dann diese Barriere dann auch überwunden ist und es dann
genau
besser
läuft. Genau so ist es. Da gucke ich natürlich Woche für Woche ganz genau hin mit meinen Leuten. Es gibt auch Hunde, die haben tatsächlich körperliche Defizite. Da können wir einfach auch nicht dasselbe erwarten wie von einem gesunden, normal sozialisierten Hund. Ich habe gerade eine Kundin mit einer Hündin, die hat einfach ihr Nervensystem nicht ausreifen lassen können, weil die mangelernährt wurde, ganz schlecht gehalten wurde. Und dass die jetzt nicht ein gechillter Hund werden kann, ist es ganz klar. Aber damit dann eben entsprechend umzugehen, das ist dann sozusagen die Lösung.
Ah. Ja. Gibt es in der Hundekommunikation regionale Unterschiede oder ist Hundesprache gleich Hundesprache? Jetzt als praktisches Beispiel meine rumänische Promenadenmischung. Kann man mit der genauso kommunizieren wie mit einem Luxus-Zuchthund mit Stammbaum oder muss man da auch dann unterschiedliche Sprachen anwenden? Gibt es da auch, ja, keine Ahnung, auch schichtspezifische Kommunikation, wie vielleicht auch bei Menschen?
Ja, das stimmt. Im Grunde genommen nicht. Also das Basisvokabular ist dasselbe und das ist ja das, was aus der Genetik des Wolfes auch entstammt. Aber ich sage mal, rassebedingt kann natürlich eine Bulldogge nicht ganz so kommunizieren wie jetzt ein Hund mit einer spitzen Schnauze, wie ein Typ. Das Ohrenspiel ist ein anderes, ob jetzt der Hund Schlappohren oder Stehohren hat, die Rute. Na klar, da gucken wir natürlich so ein bisschen hin, dass dann so der Slang, der der Hund hat, aufgrund der Körperlichkeit. Und ich sage mal, eine gewisse Dialektik gibt es, je nachdem gerade unter welchen Bedingungen der Hund einfach groß geworden ist. Also wie gesagt, ein Tierschutzhund hat einfach schon andere Dinge erlebt wie ein wohlbehüteter Hund aus der guten Zucht. Ja,
das ist natürlich klar. Gibt es auch Hunde, die gar nichts sagen, die sehr schweigsam sind und wo du auch schwieriger rankommst, um sie zur Kommunikation zu bewegen? Oder gibt es das nicht wie bei Menschen, die jetzt total verschlossen sind und total introvertiert sind und vielleicht komplett zumachen?
Gibt es auch bei Hunden tatsächlich. Also in der Charakteristik haben wir auch voll viele Parallelen zum Menschen. Aber vielleicht ist der Hund auch deswegen verschlossen, weil er immer wieder enttäuscht wurde. Na, ganz viele Hunde werden ja deshalb auch schon zu Problemhunden, weil sie einfach immer zurückgenommen werden. Zum Beispiel auch bei Hundebegegnungen. Weil wenn du einen autonomen Hund hast, der eigentlich nur helfen will und mit dem anderen Hund was diskutieren oder einfach kommunizieren möchte und du den immer dafür bestrafst, dass er einfach ein bisschen offensiv reagiert, dann irgendwann resigniert er und sagt, okay, es hat alles keinen Zweck. Dann zeigt er dann auch nicht mehr so viele Calming-Signale und wird einfach in sich enttäuscht und zieht sich zurück. Ja. Den Fall haben wir auch und natürlich der Charakter an sich. Da gehen wir dann schon ins Thema Rudelstellung rein, was der Hund für so ein Urtyp, so ein Grundtyp und deshalb ist natürlich das Bedürfnis oder die Art der Kommunikation. So im Feinen unterscheidet sich es dann. Ja. Genau.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hast du eine besonders spannende, lustige, traurige Geschichte aus deiner Praxis, die du erzählen kannst, wo du sagst, besonderes Beispiel für besonders gute Kommunikation oder eben für besonders gestörte Kommunikation?
Lass mich mal überlegen, weil ich so viele Geschichten habe.
Du darfst auch mehrere erzählen. Das ist
ich muss jetzt mal differenzieren, mal aus meinem Fundus da gucken. Also ich hatte eine meiner ersten Kundinnen so nach der Corona-Zeit, wo dann das Ganze so stark nach online dahin tendierte. Die Dame ist zu mir gekommen und hat so, sie hat gesagt, ich habe einen Wolfshund, also so einen Saarlos-Wolfshund, das sind die wirklich wie Wölfe aussehen. Hat gesagt, weißt du Anna, ich habe einen Traum, ich möchte die Frau mit dem Wolf sein. Und ich fühlte mich da direkt in Resonanz, weil ich ja auch mich als Wolfskind gerne bezeichne. Und dachte mir dann aber, wow, hast ein großes Ziel. Ich hoffe, ich kann dir gerecht werden. Ne? Auch eben online, weil das Ganze erst auch im Entstehen war. Und dann haben wir begonnen zu arbeiten innerhalb der von mir natürlich erstellten 4-Schritte-Methode. Und sie hatte so ganz typische Probleme. Der Hund war an sich einfach eigentlich nicht zu führen. Der hat immer selbst entschieden, wie er bei Hundebegegnungen reagiert. Kann auch mal offensiv bis aggressiv gewesen sein, war auch in Beißvorfälle involviert. Er konnte auch einfach stehen bleiben und sie hat keine Chance, das Tier weiterzuziehen. Das ist ja ein Riesending, ne? Und sie hat sich mega unglücklich und genervt gefühlt von ihm, wo sie sich doch gleich diesen Traum von dieser speziellen Rasse erfüllt hat, ne? Und sich natürlich erwartet hat, wow, endlich kann ich dieses Bild verwirklichen, der Traum von der Frau mit dem Wolf. Ja, dann haben wir gearbeitet und schließlich, als sie in der Anwendung von den Calming-Signalen war, so dieser Lektion, hat sie gesagt, boah, der verändert sich schon so direkt, das ist so krass. Der guckt mich ständig an auf den Spaziergängen, sogar bevor wir dem Hund begegnen, der da auf uns zukommt und holt sich bei mir immer so dieses Check-up, sowas machen wir. Und natürlich, sie durfte sich auch weiterentwickeln, weil führen will ja auch gelernt bzw. gefühlt werden als Mensch oder das auch gar nicht misszuverstehen. Und schließlich ist sie die Frau mit dem Wolf, weil sie mit ihrem Hund, die fährt Rad mit ihm, und, ne, an der Leine oder auch im Freilauf. Ihr Wolfshund ist überall mit dabei und die sind wirklich spielend, fast flüsternd in dieser Kommunikation, wo ich sage, das ist eine ganz normale Frau, das ist keine geborene Hundeflüsterin oder so, sondern sie hat mit ihrem Wolfshund einfach zu kommunizieren begonnen, hat sich weiterentwickelt. Und das war für mich so schön, weil das war wirklich ein Wunsch, ihr das zu ermöglichen, die Frau mit dem Wolf zu sein. Und das haben wir so schön hingekriegt. Und für sie der springende Punkt war tatsächlich Calming-Signale und ihre innere Entwicklung. Wo es bei anderen vielleicht andere Dinge sind, aber bei ihr war es das. Und das fand ich total schön. Für mich auch, ne, Balsam für meine Seele zu sehen. Diese Dinge funktionieren bei anderen auch. Und das war schön.
Du hattest gerade die Corona-Zeit angesprochen, gesagt, das war mit Remote dann möglich. Ist Hundekommunikation auch für dich, kannst du mit dem Hund über Zoom, über solche Tools auch in Verbindung treten? Versteht der Hund dich dann auch? Könnt ihr das überhaupt richtig erkennen, was da passiert?
Also in Zoom mache ich es nicht, dass ich mit dem Hund spreche. Da spreche ich tatsächlich nur mit dem Hundehalter oder Halterin. Also die Tierkommunikation bedient sich ja sowieso anderen Kanälen. Aber ich sag mal, ich kriege natürlich sehr viele Videos von meinen Kunden und dann bewerten wir die gemeinsam. Ich mache dann aufmerksam, was der Hund sagt oder wie der Mensch sich noch sprachlich in der Körperlichkeit optimieren kann oder überhaupt. Wir haben so unterschiedliche Routinen und Übungen in der Vorgehensweise, ob das stimmig ist. Und darüber haben wir dann den Austausch. Aber ich war auch erstmal gespannt oder auch unsicher, kann das funktionieren? Aber gleichzeitig war es dann eine Riesenerleichterung, weil ich gemerkt habe, ich habe sogar viele Vorteile in der Online-Arbeit. Weil im Prinzip der Mensch in die volle Verantwortung geholt wird und ich als Trainerin nicht dastehe und sage, so, ich nehme mal die Leine und zeige dir das. Oder über meine Anwesenheit einfach auch schon die Situation an sich verändere und das Hundeverhalten. Und ja, die Menschen da einfach im eigenen Vorangehen, in der Eigenverantwortung umsetzen. Und das klappt wunderbar. Genau.
Du hast diese 4-Schritte-Methode schon erwähnt, feinfühlige Hunde-Masterclass, so heißt das auf deiner Homepage. Kannst du die Schritte nochmal kurz erklären, damit die ZuhörerInnen nochmal den Eindruck kriegen, was du ihnen bieten kannst?
Ja. So, Schritt 1 ist die Hundesprache, ne? Große Überraschung. Schritt 2 ist die Alltagsstruktur, ich sage gleich mehr dazu. Schritt 3 ist die innere Haltung und Schritt 4 ist die Hund-Mensch-Beziehung. Im Schritt 1 ist es erstmal wichtig, Hundesprache bzw. Hund-Mensch-Interaktion zu erlernen. Das ist so ein bisschen ein Input, den ich gebe. Natürlich alles aufbereitet, die kriegen ihre Unterlagen und gucken da, welche Gesten sind wichtig, welche Calming-Signale. Na, du hast jetzt von Zweien gesprochen, Lick, Lippenlecken und das Gähnen. Aber wir arbeiten mit 9 Calming-Signalen, weil das sind einfach so die wichtigsten. Es gibt noch mehr, aber 9. Und ja, einfach da mal eine Interaktion entstehen zu lassen und darüber schon mal zu gucken, okay, wo reagiert mein Hund gut drauf? Bei den einen ist es mehr die Gestik, bei den anderen mehr Calming-Signale. Darüber mal so ein erstes Antasten an das Ganze machen. Die Alltagsstruktur ist dann, wo, in welcher Situation sprechen wir wie mit dem Hund. Mir ist es auch ganz wichtig, dass da eine gewisse Gewohnheit draus entsteht. So ein bisschen wie beim Autofahren. Anfangs ist man total überfordert mit allen Hebeln und Regeln und so. Und dann irgendwann geht es aus dem FF ganz automatisch. Und genau so soll die Kommunikation mit dem Hund auch entwickelt werden. Die innere Haltung, da sprechen wir natürlich vom Menschen. Weil wenn ich losgehe und schon das Schlimmste erwarte, ist es für den Hund auch nicht schön, weil die Tiere sind einfach so feinfühlig, dass sie das wahrnehmen. Unsere Körpersprache ist einfach eine andere, wenn wir Bedenken und Anspannung fühlen. Und deswegen dürfen wir uns natürlich da auch weiterentwickeln, beziehungsweise zeigen uns unsere Hunde unsere eigenen Themen natürlich auch ganz oft auf. Okay. Und in der Hund-Mensch-Beziehung, das ist dann dieses Feintuning, was bin ich für ein Mensch und was habe ich für einen Hund? Da gehe ich auch sehr tief in die Charakteristik rein. Das ist dann sehr individuell. Na, so dieser Zufallstreffer, meine Art und Form von Hund mit mir als der Mensch, den ich bin, wie können wir hier wirklich noch so ganz konkret optimieren? Und was braucht mein Hund einfach auch wegen seiner Charakteristik? Wo dürfen wir da noch ein bisschen schrauben, dass es eben ja so optimal wie möglich abläuft zwischen Hund und Mensch?
Und da ist natürlich auch was, wo dann Intuition und Bauchgefühl, die sich ja auch durch diesen Prozess und die Arbeit mit dir dann entwickeln, natürlich nachher auch ganz wichtig sind, dann, wenn du nicht direkt mitbetreust oder noch weiter betreust, sondern wo die Leute dann auf sich allein gestellt sind, dass sie dann vielleicht auch Vertrauen kriegen, da auf ihr Bauchgefühl dann auch zu hören, oder?
Genau so ist es. Bauchgefühl, das Wissen und die Gewohnheit, richtig zu handeln und gleichzeitig auch eine Logik zu entwickeln. Für den Hund, wie er die Dinge sieht und für das, wie wirke ich so und was mache ich jetzt, dass mein Hund das eben nicht missversteht oder überhaupt, was zeigt er mir und wie handle ich optimal. Und da hole ich schon so einen kreativen Anteil aus jedem Mensch hoch, wo sagt, hey, geht das Ganze auch spielerisch an. Ne? Ja. Also Hunde sind ja auch sehr verspielte Tiere. Machen wir uns das zu nutzen. Wir Erwachsene dürfen auch ab und zu ein bisschen mehr Spaß haben. Und machen wir uns das mit dem Hund. Na, gehen wir kreativ, ohne Druck in das Ganze. Kommen wieder mehr zurück zu uns, unserer Intuition. Und der Rest ist ein bisschen Wissen und Übung. Und dann haben wir schon ein wundervolles, ganzheitliches Modell.
Tolles, spannendes Thema. Was ist dein persönlicher Wunsch jetzt auch für die Zukunft der Mensch-Hund-Kommunikation, dass vor allen Dingen natürlich auch diese Sparte Tierkommunikation mehr Bedeutung und mehr ins Bewusstsein kommt?
Ich habe mir das Bild gerade letzthin ausgemalt. Es wäre einfach schön, wenn ich mehr Leute auf der Straße sehe, die anstatt an der Leine zu ziehen, ihren Hund einladen. Oder sich einfach ein bisschen Zeit lassen, ne? Und nicht in diese direkte Reaktion zu gehen, lass das, sondern erstmal Ruhe bewahren, in diese Souveränität von einer führenden, liebevollen, sicherheitsgebenden Instanz finden und darüber einfach einen Gang zurücktreten, den Hund sehen und spüren und dann entsprechend mit der Körpersprache arbeiten können. Es wäre wunderschön, wenn ich das mehr sehen würde und gleichzeitig auch, dass dieser Wandel ein bisschen schneller geht von, ich sage jetzt einfach, alten, verstaubten Methoden hin zu dieser neuen, liebevolleren, artgerechteren Weise, weil ich glaube, dass Hunde einfach eine ganz neue Bedeutung bekommen haben für den modernen Menschen. Es sind Familienmitglieder, es sind Seelentiere, es sind einfach, ne, es verbindet uns was ganz Besonderes. Und ich denke, der Umgang darf sich auf dieselbe Qualität weiterentwickeln wie unsere Zuneigung. Es hat sich verändert. Früher waren es eher Arbeitstiere, ne, sie hatten ihren Zweck. Heute sind Seelenpartner. Und auf diesem Niveau, finde ich, dürfen wir auch Probleme lösen in Zukunft. Und das ist meine große Vision, dass das für Menschen ganz normal wird, die Hunde lesen zu achten, sich mitzuentwickeln. Ja.
Unterschreibe ich völlig. Tolles Schlusswort. Anna, vielen Dank. Deine Kontaktdaten, wer mit dir in Kontakt treten möchte, die packen wir in die Shownotes. Da kann jeder dann direkt auf den Link klicken, um sich ja auch vielleicht für deine Masterclasses anzumelden und einfach mehr zu erfahren über Tierkommunikation, Hundekommunikation im Speziellen und deine Methoden, um die dann auch beizubringen. Danke, Anna.
Ja, genau, sehr gerne. Ich danke dir.
Also ich werde meine Kommunikation mit Ticker nach meinem Gespräch mit Anna heute auf jeden Fall nochmal etwas überdenken und sicherlich einiges von dem, was mir Anna heute erzählt hat, dann auch anwenden. Melanie, wie ist das bei dir?
Malte, ich mache das berufsbedingt tatsächlich schon, dass ich Amy lese und dementsprechend reagiere. Und genau das versuche ich auch immer in meinen Better Dogs YouTube-Videos zu vermitteln. Also nicht einfach mit Druck und Zwang per Leine oder Geschimpfe durchsetzen wollen, sondern genauer hingucken, was der Hund einem gerade eigentlich körpersprachlich und durch seine Blicke und Körperhaltung signalisiert. Und vor allem, was ich ihm gerade durch meine Energie und Körpersprache signalisiere. Anna sagte das an einer Stelle sehr schön, woher viele Probleme kommen. Sie sagte, dass der Hund sich rudeldynamisch nicht gut aufgehoben fühlt bei uns, weil wir einfach häufig unbewusst übergriffig agieren oder aus Sicht des Hundes schlichtweg unverständlich. Und das zeigt der Hund dann durch ein sehr hohes Erregungslevel oder auch, indem er gestresst die Verantwortung übernimmt für Situationen, Reize und so weiter. Und statt bei uns die Lupe anzusetzen, wird der Hund dann schnell als unbelehrbar, hysterisch oder aggressiv abgestempelt, weil man als Mensch ja schon alles versucht hat. Also diesen Satz, den liebe ich besonders. Ich habe schon alles versucht, aber der Hund lernt es einfach nicht. Wenn du das schon mal gesagt oder gedacht hast, solltest du deinem Hund zuliebe spätestens nach diesem Podcast nochmal in dich gehen, denn nichts ist schlimmer, als sich missverstanden zu fühlen. Und das ist für viele Hunde leider noch immer tägliches Brot. Und dein Hund kann sich halt nicht anders ausdrücken als durch sein Verhalten. Also genau hinschauen, dazulernen und richtig agieren. Dann wird ein Schuh draus.
Danke Melanie, danke euch da draußen fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, abonniert bitte Iswas Dog und folgt uns auch gerne bei Instagram für mehr Informationen und mehr Bilder von unseren Gästen, unseren Hunden. Und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne oder schreibt mir gerne eine DM. Und dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.